Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Bernd Romeike.
Ich möchte heute euch mit hineinnehmen in ein paar Gedanken, die mich auch beschäftigt haben im Blick auf ein Bibelwort aus der Apostelgeschichte, so 3-4 kurze Verse. An diesem Tag begann für die Gemeinde in Jerusalem eine schwere Verfolgung. Mit Ausnahme der Apostel zerstreuten sich alle über das Gebiet von Judäa und Samarien. Einige fromme Männer bestatteten Stephanus und hielten eine große Totenklage für ihn. Aber Saulus wollte die Gemeinde vernichten. Er ließ die Häuser durchsuchen, Männer und Frauen abführen und ins Gefängnis werfen. Wenn ich mir so vorstelle, die Gemeinde in Jerusalem, die wird sich gesagt haben, hört das denn nie auf? Hört das denn nicht auf? Jetzt haben wir doch irgendwo schon genug Schwierigkeiten von Anfang an. Da waren diese 12 Apostel, plötzlich Jesus war nicht mehr da. Sie, Gemeinde, leiten, die gerade entstanden war, lauter neue Leute, die zum Glauben gekommen sind. Wenn wir lesen, Pfingsten, 3000 kamen zum Glauben. Und danach lesen wir, dass ständig noch Leute zum Glauben kamen. Wie will man das irgendwo auf die Kette kriegen, das zu organisieren? Und das vor allem in richtige Bahnen zu lenken, dass da nicht jeder irgendwas glaubt. Wie will man diesen Laden zusammenhalten ohne jahrzehntelange Erfahrung, die sie alle nicht hatten, als gelernte Fischer, Landwirte, Zöllner, sonst was. Und Jesus, den sie fragen konnten, war nicht mehr mittendrin dabei, sichtbar und zu sprechen. Und dann ging es ja los. Kaum hatten sie angefangen, dann hat Petrus dort einen Gelähmten geheilt, schon wurden sie von Hohen Rat zitiert. Redeverbot, wehe euch, ihr redet von Jesus. Nach dem Gefängnis, dann Wiederholung des Verbots, Drohungen, wir werden euch alle machen, wenn ihr von Jesus redet. Und dann hat Gott sie befreit und ja, auf einmal war eine Weile Ruhe, dachte man, dann fingen die internen Schwierigkeiten an in der Gemeinde. Dann kam die Gefahr der Heuchelei und so. Dann tun wir bloß so, als würden wir alles für Jesus geben. Und dann war dieser schreckliche Todesfall Ananias und Sapphira. Dann begannen die Schwierigkeiten, weitere Schwierigkeiten, Unzufriedenheit in der Gemeinde. Ja? Der hat mehr gekriegt von der Armenspeisung als ich. Haben sie Diakone eingesetzt. Und die schlugen ganz gut ein. Das kam gut an. Die Gemeinde wuchs weiter. Und dann kam Saulus. Stephanus verurteilt, gesteinigt und jetzt noch das. Macht dieser junge Saulus Razzien mitten in Jerusalem, zerrt Frauen und Männer vors Gericht und schmeißt sie ins Gefängnis. Und dann lesen wir, alle außer den 12 Aposteln haben die Stadt verlassen. Das muss man sich vorstellen, ja? Vorher eine Gemeinde, heute würden wir sagen Megagemeinde, ne? Tausende von Leuten am Sonntag im Gottesdienst. Und dann Vollbremsung, 12 Mann, Apostel waren noch da. Und wenn man so ein bisschen rumhört und wir sind dann die letzten Monate ein bisschen rumgekommen, verschiedene Gemeinden, das ist so manchmal das Lebensgefühl gewesen in den Gemeinden. Da kommt so ein kleiner Virus da an, ja, und plötzlich ist alles auf Null. Letztes Jahr, so im Jahresanfang, da hatten wir schon schöne Pläne, was wir alles 2020 machen und plötzlich, batsch. Null, ja, nichts mehr geht. So ungefähr muss das gewesen sein, damals in Jerusalem. Und nun hatten die ja damals in Jerusalem, die hatten zwar 12 Apostel, hatten jede Menge Gemeindeglieder irgendwo, die da aufgeführt waren, in den Listen standen, aber sie hatten kein E-Mail, sie hatten kein Handy, sie hatten kein SMS, sie hatten kein Zoom, sie hatten keine Videogottesdienste, Livestream, alles kannte man nicht, ja. Wie haben die das nur hingekriegt ohne Internet? Frage ich mich. Vollbremsung. Und dann lese ich einen merkwürdigen Satz, wie das weitergeht. Die nach der Flucht über das Land zerstreuten Glaubenden zogen umher und verkündeten die gute Nachricht. Philippus ging in die Hauptstadt Samariens, verkündete ihren Bewohnern die Botschaft von Christus. Die Leute hörten Philippus mit ungeteilter Aufmerksamkeit zu, schenkten seinen Worten Beachtung. Sie konnten die Wunder sehen, die er tat. Viele wurden von bösen Geistern befreit, von denen sie besessen waren. Und so geht es weiter. Es war so eine Erweckung dort in Samaria, dass dann Leute aus Jerusalem, Petrus und Johannes hingesandt wurden, um das zu begleiten. Was ist da passiert? Die Geflüchteten zogen durchs Land und machten das Evangelium bekannt, heißt es hier. Ich frage mich, haben die denn nichts Wichtigeres zu tun gehabt? Die hatten plötzlich keine Wohnung. Ja? Vorher haben sie in Jerusalem gewohnt, jetzt kamen sie irgendwo in Judäa oder Samaria hin. Erstmal unterkommen, Arbeit finden. Gab kein Kurzarbeitergeld, ja, und keinen Finanzminister, der die Bazooka ausgepackt hat und gesagt hat, wir haben das Geld. Nee, nix. Jeder von denen hat die Frage gehabt, wie ernähre ich meine Familie? Ich habe plötzlich keine Arbeit mehr. Die Idee, nach Samaria zu gehen, war ja nicht ganz dumm. Ne? Wenn man sagt, dass ein so eingefleischter Pharisäer, der auf Reinheit und Heiligkeit bedacht ist, der wird in Samaria zu allerletzt hingehen und die dort suchen. Das war nicht dumm. Aber trotzdem mussten sie von was leben. Sie hätten ja sagen können, erst braucht man ein Dach über dem Kopf, erst braucht man das, erst braucht man Arbeit, erst müssen wir ein Häuschen bauen, erst müssen wir das, erst das, erst das. Aber vielleicht haben sie sich um all das gekümmert. Und es steht auch nicht da, dass nicht ein Teil dieser Leute, die in Jerusalem treu zum Gottesdienst gegangen sind, in Samaria erst mal alles andere gemacht haben und nicht mehr an Gott gedacht. Steht ja nicht da. Aber immerhin gab es dort einige, die haben gesagt, Zeugen, sind wir auch hier. Zeugen bleiben Zeugen. Und das, was in unserem Leben passiert ist, dass wir Jesus als den Messias, dass wir Jesus als den Herrn erlebt haben und erkannt haben, dass wir erlebt haben, dass er uns die Sünde vergibt, uns Befreiung und ewiges Leben zuspricht, das hat nicht aufgehört damit, dass es in Jerusalem die Gemeinde nicht mehr in der Form gibt. Und wenn Jesus der Herr ist über Himmel und Erde, dann ist es auch hier, wo wir jetzt sind. Und dann haben sie einfach von dem gesprochen, was ihnen wichtig war. In Jerusalem hatten die Apostel noch gesagt, hier, als der Hohe Rat gesagt hat, ihr hört auf, von Jesus zu reden, dann haben sie gesagt, wir können nicht, es geht nicht. Es ist kein Ventil da zum Abstellen, wie wir Jesus erfahren haben, das kann man nicht abdrehen. Jesus hatte ja gesagt, wovon das Herz überfließt, davon redet auch der Mund. Und so blieb es nicht aus, dass sie dort in ihrer Arbeit, mit all dem, was sie hatten, mit den ganzen täglichen Sorgen, ja, wovon ernähre ich die Familie und wo wohne ich heute Nacht, in all dem haben sie davon gesprochen, was ihnen wichtig ist, wer ihnen wichtig ist, wer ihr Leben erfüllt, wer im Leben Sinn gibt. Das konnte man nicht einfach abstellen. Und so haben sie davon gesprochen. Es gibt erstaunliche Parallelen, hat jemand das rausgefunden. Man erzählt immer von der Missionierung der Germanen, so mit Feuer und Schwert und Krieg und so, dass das eigentlich ganz anders war. Das Evangelium kam nach Europa zu den germanischen Stämmen durch Kriegsgefangene. Verschleppte Kriegsgefangene, die irgendwo dort am Schwarzen Meer von räuberischen Germanen und anderen Horden erbeutet waren bei ihren Kriegszügen. Und die haben nicht mit Gewalt missionieren können. Ja? Die waren rechtlos, die waren am unteren Ende der Skala. Und erstaunlicherweise ein paar Jahrzehnte später gibt es unter diesen Germanenstämmen Tausende von Christen. Menschen, die plötzlich rausgerissen waren aus ihrer ganzen Umgebung, aus ihrer Geborgenheit der Gemeinde. Und sie haben gesagt, aber hier sind wir auch, Jesus ist dabei und wir reden von ihm, der unserem Leben Sinn gibt. Und so geschah es, dass dort, wo diese Leute lebten, Menschen zu Christen wurden. Interessant sind auch hier zwei verschiedene Begriffe. Da heißt es einmal, sie machten das Evangelium bekannt, also sie evangelisierten, steht da im Text. Und von Philippus heißt es, dass er Jesus als den Messias verkündete, proklamierte. Er rief aus, Jesus ist der Messias und ich komme in seinem Auftrag, um seinen Herrschaftsanspruch hier anzumelden. Also durchaus unterschiedlich, jeder für sich auf seine Weise hat davon gesprochen, was ihm Jesus bedeutet. Menschen kamen zum Glauben und einige lassen sich taufen. Und dann passiert noch das, was ich gesagt habe, die verbliebene Gemeinde, die 12 Apostel in Jerusalem, die hören davon und begleiten das, indem sie Petrus und Johannes hinschicken. Sie unterstützen praktisch diesen Neuanfang, der da passiert ist. Und ich frage mich, was heißt das? Sie hätten ja sagen können, Experiment, Urgemeinde gescheitert, ja? Oder hätten sagen können, warten wir mal, bis sich die Sache beruhigt hat. Vielleicht können wir dann wieder zurück nach Jerusalem und können wieder unsere Güter- und Lebensgemeinschaft aufrechterhalten wie damals. Vielleicht können wir wieder so machen wie früher. Aber Gott hatte andere Pläne und die Gemeinde wuchs dort in Samaria. Und dann geht's noch weiter. Dann finden wir merkwürdigerweise in Kapitel 11 nochmal einen Bezug, wieder einen Rückbezug von Lukas auf Apostelgeschichte 8, wo er nämlich hier beschreibt, während der Verfolgung nach dem Tod von Stephanus hatte sich die Gemeinde im Land zerstreut. Dabei kamen die Flüchtlinge nach Phönizien, Zypern und Antiochia. Zunächst verkündeten sie die Botschaft Gottes nur unter den Juden. Aber zu den Flüchtlingen gehörten auch Männer aus Zypern und Kyrene. Als die nach Antiochia kamen, verkündeten sie auch den Griechen die gute Nachricht von Jesus, dem Herrn. Der Herr stand ihnen bei, viele Menschen kamen zum Glauben und nahmen Jesus als ihren Herrn an. Als die Gemeinde in Jerusalem davon erfuhr, schickten sie Barnabas nach Antiochia. Fällt euch was auf? Gleiches Muster. Nicht nur Samaria, Zypern, in Syrien, in Antiochia, überall ist das passiert. Menschen haben gesagt, ich kann nicht von dem schweigen, was mein Leben erfüllt. Sie waren erfüllt von Jesus, erfüllt vom Heiligen Geist und das hatten sie in Jerusalem in der Gemeinde so gelernt. Sie hatten das erfahren. Immer wieder heißt es, da wurden sie vom Geist Gottes erfüllt. Dann heißt es, eine große Gottesfurcht packte sie. Und das haben sie mitgebracht. Und sie wussten, Jesus ist jetzt auch da in einer völlig neuen Umgebung. Auch in Antiochia. Sie haben gewusst, als Zeugen sind wir gesandt, Zeugen sind wir auch hier. Und so haben sie geredet. Auch in einer anderen Umgebung. Und auch da wieder das Gleiche. Es kamen Leute zum Glauben. Und dann hatten die sogar einen Mut, etwas, was es vorher noch nie gab. Bis dahin hatten Christen das Evangelium nur unter Juden weitergegeben. Und auf einmal sagen die, hey, die Juden sind hier eine Minderheit, ja? Gehen wir doch hin, verkünden wir es doch auch den Nicht-Juden. Kleiner Satz, der Herr stand ihnen bei. Gott war mit ihnen. Jesus hat das gesegnet, dass sie etwas Neues gewagt haben. Kamen viele zum Glauben. Barnabas kommt hin und sagt, hey, das ist gut, hier ist Gott am Werk. Was lernen wir daraus? Eine Krise als Chance zum Neuanfang. Die Gemeinde hätte sich damit zufrieden geben können, zu sagen, ja, vielleicht ist es irgendwann wieder vorbei. Vielleicht ist irgendwann Schluss damit. Ich habe schon manchmal gesehen, dass wir sagen, ja, irgendwann wird doch Corona wieder vorbei sein und dann werden wir Gemeinde feiern wie vorher auch. Ja? Und dann alles wieder machen, was wir früher gemacht haben. Kann sein. Kann aber auch sein, dass es noch sehr lange dauert. Was machen wir dann? Was lernen die Christen damals? Was wissen sie? Wovon gehen sie aus? Jesus ist auch dort dabei. Auch in einer Umgebung, in der sie noch nie waren. Wie viele Leute in Jerusalem werden vorher schon mal ernsthaft in Samaria gelebt haben? Keiner wahrscheinlich. Und sie wussten, Jesus ist auch hier dabei. Und wenn ich noch so damit leben muss, dass die mich so komisch anschauen, die Samariter als Jude, was will ich hier? Aber Jesus ist dabei. Und das, was Jesus in meinem Leben getan hat, das bleibt eine Wirklichkeit. Das hört nicht einfach auf, bloß weil ich jetzt woanders lebe. Jesus ist dabei in einer veränderten Umwelt. Und es könnte sein, dass wenn wir irgendwo nach Corona wieder rausgehen, dass wir feststellen, dass auch unsere Umwelt sich verändert hat. Dass die Menschen um uns herum anders ticken als vor Corona. Das könnte gut sein. Und es zeichnet sich einiges ab, dass wir manche Gewohnheiten, die wir so hatten, vielleicht gar nicht mehr da sind. Und dann zu wissen, Jesus ist dabei. Und Jesus beauftragt und bevollmächtigt uns auch dann, wenn wir in einer veränderten Gesellschaft auftreten. Und sie erleben, wir können nicht schweigen von dem, der unser Herz erfüllt. Und da frage ich mich ernsthaft, ist es vielleicht das, was uns von den Christen damals in der Urgemeinde unterscheidet? Wenn wir mit irgendwem reden, ach, über was reden wir alles? Da reden wir über Fußball oder über Autos, über Politik. Da reden wir über so vieles. Und manchmal denke ich, ja, warum rede ich nicht einfach selbstverständlicher über den, der mein Herz erfüllt? Wenn mir Menschen wichtig sind, warum sage ich ihnen nicht, was mir wichtig ist? Warum sage ich ihnen nicht, mit wem ich jeden Tag rede über meine Sorgen? Zu wem ich gehe mit meinem Versagen? Kann ich doch erzählen. Und wenn Menschen mich fragen, warum machst du das so? Warum verhältst du dich jetzt so und ich anders? Kann ich sagen, ja, das hat damit zu tun, dass ich mit Jesus lebe. Dass er mir wichtig ist. Dass ich mir ein Vorbild nehme an ihm und mit ihm auf ihn höre und ihn frage, was ich tun soll. Und dann erleben sie und dürfen auch wir es erleben. Und dann stellen wir fest, dass durch all diese Wege die Gemeinde völlig anders ist in der zweiten Hälfte der Apostelgeschichte als in der ersten. Die Gemeinde in Antiochia, das ist dieser Humor Gottes, ja? Die Gemeinde, die dadurch entstanden ist, dass der Saulus in Jerusalem seine Razzien gemacht hat und Christen verhaftet hat. Letztendlich hat er dazu beigetragen, dass in Antiochia eine Gemeinde entstanden ist. Und dieser Saulus ist inzwischen selber Jesus begegnet. Er ist Christ geworden. Und der Barnabas, den sie dorthin geschickt haben, nach der Gemeinde zu schauen, der zieht los und holt diesen Saulus als Mitarbeiter in die Gemeinde. Und die beiden, der Barnabas und der Saulus, werden von dieser Gemeinde in Antiochia als Missionare ausgesandt. Auch wieder so eine verrückte neue Idee, hat doch vorher noch keiner gemacht, ne? Lesen wir nirgendwo, dass irgendeine Gemeinde gesagt hat, wir senden jetzt Missionare aus. Aber was für verrückte Ideen der Heilige Geist manchmal hat. Als sie beteten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sendet Barnabas und Saulus aus. Verrückt, oder? Was passieren kann, wenn man auf Gott hört? Und dann ist die zweite Hälfte der Apostelgeschichte oder noch mehr, ist eigentlich von dem erfüllt, was Gott tut, durch das, was jetzt durch diese ausgesandten Missionare passiert. Gott verändert seine Gemeinde und gebraucht auch Krisen dadurch. Auch Dinge, die jetzt den Leuten in Jerusalem überhaupt nicht gefallen haben. Und wo sie gedacht haben, ist das denn nicht bald vorbei? Aber es war der Weg Gottes, seine Gemeinde auf einen Weg zu setzen, hinauszugehen. Nachfolge im Gegenwind. Ja, es ist nicht immer alles nur angenehm, was uns begegnet. Und die Gemeinde in Jerusalem hätte sich das alles ganz anders gewünscht. Und trotzdem hätten wir drei Viertel der Apostelgeschichte nicht, wenn es das nicht gegeben hätte. Die ganze Geschichte mit Paulus und sonst was, ja, der da von der Gemeinde ausgesandt wird, wie hätte es gehen sollen, wenn es die Gemeinde gar nicht gäbe in Antiochia? Gott handelt, Jesus ist mitten dabei, auch wenn er uns manchmal Wege führt, die uns zunächst gar nicht gefallen. Aber wenn er unser Leben bestimmt, dann wird das ausstrahlen. Und dann werden wir auch anderen davon erzählen, mit denen wir zusammenkommen. Und dann können wir staunen, was er tut. Er ist es, der Menschen bekehrt, können wir nicht machen. Aber er streut uns aus, manchmal wie so Samenkörner, damit dort etwas aufgeht, wo wir vielleicht von uns aus nie hingesät hätten. Amen.